بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، heute kommen wir بإذن الله تعالى zum letzten Teil bei der Erläuterung der Namen und Eigenschaften Allahs, beziehungsweise bei der Erläuterung der Methodik, wie wir die Namen und Eigenschaften Allahs verstehen sollen. Und das ist dann auch, oder damit beenden wir auch diese Säule, der Glaube an Allah. Und das heißt, das nächste Mal beginnen wir dann mit dem Glauben an die Engel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns dies erlaubt. So kommen wir dann auf die Seite 107 im Buch, die Einteilung der Eigenschaften. Sie werden eingeteilt in solche, die gesichert und jene, die abzulehnen sind. Das heißt, wir bestätigen Eigenschaften Allahs und wir lehnen Eigenschaften, die nicht zu Allah gehören. Eigenschaften der Unvollkommenheit. Das heißt, wir müssen die Eigenschaften der Vollkommenheit bestätigen. Sifatul Kamali. Und wir müssen die Eigenschaften der Unvollkommenheit, Sifatu An-Naqsi, ablehnen. Und das natürlich nicht nach unseren Gelüsten oder nach unserer Neigung, sondern nach Koran und Sunna. Wir bestätigen, was Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt haben, und wir lehnen all die Angelegenheiten ab, die der Prophet oder Allah subhanahu wa ta'ala im Koran bzw. der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna abgelehnt haben. Gesichert ist all das, was Allah über sich selbst bestätigt. Sie alle sind vollkommene Eigenschaften ohne jeglichen Makel. Das, was er bestätigte, weist auf keine Gleichheit mit Geschaffenem hin, denn die Gleichheit mit der Schöpfung wäre ein Mangel. Was bedeutet dieser Satz? Er bedeutet, wenn du die Namen und Eigenschaften Allahs bestätigst, heißt das noch lange nicht, dass du Allah gleichgesetzt hast mit seiner Schöpfung. Das heißt, wenn ich bestätige, dass Allah über dem Thron ist, weil Allah es gesagt hat und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, daraus folgt natürlich nicht, dass ich Allah vergleiche mit der Schöpfung. Denn wir hatten schon einmal erwähnt, die Regel, die lautet, die Übereinstimmung im Wortlaut hat nicht die Übereinstimmung in der Art und Weise zur Folge. Und da hatten wir das gute alte Beispiel mit dem Tisch und dem Stuhl. Beim Tisch sagen wir Beine, beim Stuhl sagen wir Beine, beim Krokodil und bei der Gans und beim Känguru sagen wir Beine. Aber obwohl dieser Wortlaut übereinstimmt bei allen sagen wir Beine, und trotz alledem gibt es keine Übereinstimmung in der Art und Weise. Die Beine eines Stuhls oder eines Tisches sind nicht so wie die Beine eines Kängurus oder einer Gans. Und wer behauptet, die Übereinstimmung im Wortlaut muss notwendigerweise mit sich führen, die Übereinstimmung in der Art und Weise, der muss noch einmal etwas Biologieunterricht nehmen, um zu verstehen, dass die Beine einer Gans nicht so aussehen wie die Beine eines Krokodils. Dann geht es weiter. So wird der Irrtum für Befürworter der Deutung klar, die meinen, dass die gesicherten Eigenschaften Allahs der Anführung von Beispielen bedürfen, wie das Gesicht oder die Hände und andere. Das bedeutet,
wie ich gerade erwähnt habe, es gibt einige, die behaupten, wenn du sagst, Allah hat ein Gesicht, dann hast du implizit gesagt, das Gesicht Allahs sieht so aus wie das Gesicht des Menschen. Und wenn du sagst, Allah Azza wa Jal ist über dem Thron, dann ist er so über dem Thron, wie ein König über dem Thron ist. Oder dann ist er in einem Ort gefangen oder umfasst von einem Ort und so weiter und so fort, wie es diese Menschen, die nicht der Sunna folgen und die nicht der Aqida der Gefährten folgen, es behaupten. Und das wurde ja widerlegt durch die vorherigen Seiten, dass wir sagen, laysa kamithlihi shay, wie Allah sagte, nichts ist seinesgleichen. Die anderen benutzen auch ein und denselben Vers. Also die anderen, die sagen, du darfst nicht sagen, Allah ist über dem Thron, du darfst nicht sagen, Allah besitzt Hände, du darfst nicht sagen, Allah steigt im letzten Drittel der Nacht hinunter. Die benutzen auch diesen Vers, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir, aber sie deuten ihn anders, als die Gefährten ihn gedeutet haben. Sie benutzen eine andere Interpretation, denn die Gefährten haben die Namen und Eigenschaften Allahs alle bestätigt. Und es wurde nie überliefert, dass je ein Sahabi gesagt hat, wir dürfen nicht sagen, dass Allah über dem Thron ist. Das hat noch kein Gefährter gesagt. Und deswegen bei dieser Diskussion mit diesen Menschen braucht man nicht lange zu diskutieren. Eine Frage reicht aus und danach muss man weitergehen. Gib mir einen Gefährten, der sagt, ich darf nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Gib mir einen Gefährten, der sagt, Allah hat keine Hände. Gib mir einen Gefährten, der sagt, Allah steigt nicht im letzten Drittel der Nacht hinunter. Und das war's. Und er wird dir keinen Gefährten bringen. Er wird dir dann irgendwelche Bücher holen und der Auflage auf Seite sowieso, von dem sowieso. Das ist uninteressant. Interessant ist, was haben die Gefährten gesagt? Und wir haben ja kurz erwähnt den Begriff At-Tafwidu. Was war denn das? At-Tafwidu. Nein, das war Tamthil oder Tashbih. Was ist At-Tafwidu? Hatu fil al-Drus. Sowohl das Buch Aqida und Fiqh als auch das Koran-Exemplar ist auf der Treppe, also für die Schwestern, die das dann nehmen wollen. At-Tafwidu, sagte ich, war oder ist die Ansicht, dass wir zwar die Namen und Eigenschaften Allahs so annehmen, wie sie sind, im Wortlaut, aber dass wir die Bedeutung Allah überlassen. At-Tafwidu ist, ich überlasse etwas. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ sagt Allah Azza wa Jal im Koran, das bedeutet, und ich überlasse meine Angelegenheiten Allah. Also er ist derjenige, der alles übernimmt, er ist der Lenker der Angelegenheiten. Das Überlassen, At-Tafwidu, bedeutet, ich sage nicht, was diese Eigenschaft bedeutet. Was heißt As-Sami'? Hat Allah den Namen As-Sami'? Die Eigenschaften As-Sami'? Ja, was bedeutet es? Allahu A'lam. Ist es richtig, dass Allah über dem Thron ist? Ja, was bedeutet es? Allahu A'lam. Diese Art, behaupten einige, war die Methodik der Sahabe. Sie sagen, die Sahabe, weil wir nirgendwo finden, dass sie die Namen Allahs uminterpretiert haben, anders verstanden haben, was bleibt dann übrig, nach deren Ansicht? Dann bleibt nur noch übrig, sie haben die Bedeutung Allah überlassen. Sie haben nicht bestätigt, welche Bedeutung sie haben. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Denn wir sehen bei den Gefährten, dass sie die Namen benutzen mit den Bedeutungen. Wenn Aisha radiallahu anha sagt, als Khawla radiallahu anha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und sich beschwert hat über ihren Mann, und da kamen die Verse, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا, dann, also Allah Azza wa Jal hörte die Aussage der Ehefrau, die sich über ihren Ehemann beschwert. Da sagte Aisha radiallahu anha, ich war so nahe und habe sie nicht gehört, als sie dem Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Und Allah über dem siebten Himmel hat es gehört. Also hat Aisha radiallahu anha es bestätigt oder nicht? Oder hat sie gesagt, und Allah, und wie du sagst, er ist über dem siebten Himmel, hat es gesagt, hat es gehört. Nein, und viele, das haben wir ja schon erörtert. Das bedeutet, dieser Satz noch einmal, so wird der Irrtum für der Befürworter der Deutung klar, die meinen, dass die gesicherten Eigenschaften Allahs der Anführung von Beispielen bedürfen, wie das Gesicht oder die Hände und anderen. Dass man Beispiele macht, dass man Gleichnisse setzt. Die abzulehnenden Eigenschaften sind jene, die Allah selbst ablehnt. Das ist nun die zweite Form der Eigenschaften, die zweite Sorte. Eigenschaften, die wir ablehnen müssen. Welche Eigenschaften müssen wir zum Beispiel ablehnen, die durch Koran und Sunna abgelehnt wurden? Genau. لا تأخذه سنة ولا نوم. Das heißt, es geht über ihn weder Schlummer noch Schlaf. Er wird nicht müde. ولم يعي بخلقهن. Und er wurde nicht müde bei der Schöpfung, also von Himmel und Erde. Das sind Eigenschaften, die wir ablehnen. Warum lehnen wir sie ab? Weil Allah sie abgelehnt hat. Das heißt, wir, genauso wie wir nicht Eigenschaften erfinden dürfen, die wir Allah zuschreiben, so wenig dürfen wir Eigenschaften ablehnen, die Allah nicht abgelehnt hat. Du darfst nicht einfach so Eigenschaften ablehnen, wie es diese Sekten machen, die sagen, Allah ist nicht über dem Thron. So, und wo ist der Beleg dafür, dass Allah nicht über dem Thron ist? Allah hat kein Gesicht. Wo ist der Beleg dafür? Aus Koran und Sunna. Steht irgendwo im Koran, er hat kein Gesicht? Steht irgendwo in der Sunna, er hat kein Gesicht? Das heißt, so, genauso wie du dich an Koran und Sunna halten musst bei der Bestätigung, so musst du dich auch an Koran und Sunna halten bei der Ablehnung der Namen beziehungsweise der Eigenschaften, die nicht in Koran und Sunna erwähnt wurden. Die abzulehnenden Eigenschaften sind jene, die Allah selbst ablehnte, denn die Vollendung der Vollkommenheit ist nicht möglich, außer durch die Bestätigung der Eigenschaften der Vollkommenheit und die Ablehnung dessen, was ihnen an mangelhaften Eigenschaften widerspricht. Darum werden die Eigenschaften in drei Gruppen geteilt. Erstens, Eigenschaften, die absolute Vollkommenheit ausdrücken, die für Allah gewiss ist, wie Al-Qadir, das bedeutet der zu allem Machtbesitzende, Al-Mutakallim, der durch die Offenbarung mit seinen Dienern Sprechende, Al-Fa'al lima yurid, der tut, was er möchte und so weiter. Das sind alles Eigenschaften, die deuten auf die Vollkommenheit Allahs hin. Denn wenn Allah macht, was er will, dann deutet das was auf was hin implizit, dass er zu allem in der Lage ist. Jemand, der nicht zu allem in der Lage ist, kann er machen, was er will? Nein, er ist eingeschränkt. Und zwar kann er nur das machen, was er machen, aber wozu er fähig ist. Genauso Al-Qadir, der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, der alles machen kann. Und das sind Eigenschaften der Vollkommenheit. Zweitens, vollkommene Eigenschaften, denn alle Eigenschaften Allahs sind vollkommen, die jedoch eingeschränkt verwendet werden. Das heißt, dass Allah selbst, subhanahu, preis sei ihm, durch sie überhaupt nicht beschrieben wird, außer unter Einschränkung, wie die List, die Tücke, der Hohn und ähnliches. Es sind Eigenschaften der Vollkommenheit, die aber nur unter Bezugnahme auf jene Menschen verwendet werden, die sich entsprechend verhalten und ihre alleinige Verwendung in Hinsicht auf Allah ist nicht zulässig. So sagt man nicht listig, tückisch oder höhnisch bezüglich Allah, sondern listig gegen den Listigen, tückisch und voll Hohn gegenüber den Heuchlern. Was heißt das? Allahu Azza wa Jalla erwähnt im Koran, dass er sie vergessen hat. Nasullaha fanasiyahum. Sie haben Allah vergessen, so hat er sie vergessen. Dürfen wir jetzt davon ableiten, Allah ist der Vergessende? An-Nasi geht nicht. Ja, aber Sekunde mal. Aber im Koran sagte er doch, er hat sie vergessen. Ja, aber hier gibt es einen Kontext und den musst du beibehalten. Es gibt Eigenschaften, die du nur samt des ganzen Kontextes erwähnen darfst und nicht einfach rausnehmen, um eine neue Eigenschaft Allah zuzuschreiben. Zum Beispiel, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. Sie sind listig und Allah ist mit ihnen listig. Darf ich jetzt sagen, Allah ist Al-Makir, der Listige? Darf ich das sagen? Nein. Warum? Weil es eine Gegenreaktion ist, weil Allah Azza wa Jal nur mit den Listigen listig ist. Und das ist eine Vollkommenheit. Das ist kein Mangel, kein Naqs, kein Mangel, sondern es ist Sifatu Kamalin, also eine Eigenschaft der Vollkommenheit, dass er mit denen, die listig sind, die heuchlerisch sind, dass er mit denen listig umgeht. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du darfst hier nicht einfach sagen, aha, ich habe gelernt, wir sollen die Namen Allahs aus dem Koran nehmen. So, und jetzt hier steht, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. Ah, das ist eine Eigenschaft. Also sage ich, zu den Eigenschaften Allahs gehört Al-Makr, also die List. Nein. Sondern du musst sagen, zu den Eigenschaften Allahs gehört, dass er listig ist mit den Listigen. Nicht im Allgemeinen. Ist das klar? Drittens, mangelhafte Eigenschaften, durch welche Allah gepriesen sei, er in keinem Fall beschrieben wird. Darum beschreiben wir Allah durch nichts anderes, als womit er sich selbst beschrieb und womit sein Gesandter Allahs Segen Friede auf ihm, alaihi salatu wasalam, ihn beschrieb. So bestätigte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Namen Allahs, oder Namen Allahs, der nicht im Koran auftritt. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Heile, denn allein du bist der Heiler. Außer deiner Heilung gibt es keine. Ich bitte dich um eine Heilung, die keine Spuren der Krankheit hinterlässt. Ebenso verhält es sich mit der Herr, das im Koran nicht ohne Ergänzung zu finden ist. In der Sunna jedoch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُ فِيهِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلْ. In der Verbeugung aber verherrlicht den Herrn, den Mächtigen und Gewaltigen. Was heißt das? Das bedeutet, Allahu Azza wa Jalla sagt im Koran, Alhamdulillahi, was? رَبِّ الْعَالَمِ. Und er sagt, رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Das heißt, Herr der Welten, Herr der Himmel und der Erde. Es wurde also nicht alleine Ar-Rabb so erwähnt. Ist das klar? Es wurde so als Begriff der Herr, Punkt, nicht, sondern der Herr von etwas. Es war immer im Zusammenhang mit einer Schöpfung. Der Herr von irgendetwas. Aber Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam in der Sunna hat den Namen als solches benutzt, wie in diesem Hadith. Er fragte und bittete den Herrn. Nicht den Herrn der Welten, den Herrn der Himmel und der Erde, einfach nur den Herrn. Das heißt, wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala als Ar-Rabb bezeichnen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es so getan. Und deswegen ist ein Name Allahs Ar-Rabb. Aber im Koran, wie gesagt, wird Ar-Rabb, die Herrschaft Allahs, dieser Name der Herr, immer im Zusammenhang mit der Schöpfung erwähnt. Genauso hier bezüglich des Siwak. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, As-Siwak mutahharatun lil-fam mardatun lir-Rabbi. Der Siwak ist eine Reinigung für den Mund, die das Wohlgefallen des Herrn findet. Das bedeutet, dieses Wohlgefallen des Herrn, nicht des Herrn der Welten, des Herrn der Himmel und der Erde. Und daher dürfen wir diesen Namen Allah subhanahu wa ta'ala benutzen. Genauso der Name As-Shafi. Al-Shafi wird in der Sunna erwähnt, im vorherigen Hadith, heile mich. Und im Koran ist der Name Al-Shafi so nicht erwähnt. Es ist die Eigenschaft erwähnt im Koran. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Und wenn ich erkranke, so heilt er mich. Aber als Name Al-Shafi finden wir den Namen nur in der Sunna und nicht im Koran. Das ist auch nicht schlimm. Warum? Weil sowohl Koran als auch die Sunna für uns als Quelle für die Aqida zu nutzen ist. Es gibt nun eine weitere Einteilung der Eigenschaften Allahs Tabaraka wa Ta'ala, und zwar die Einteilung der Namen Allahs Azza wa Jal in Eigenschaften. Welche? In Wesenseigenschaften und Eigenschaften der Taten. Sifatu al-Dhat und Sifatu al-Af'al. Zum Beispiel Al-Hayy. Was ist das für eine Eigenschaft? Der Lebendige. Naam. Nee, Al-Hayy, nicht Al-Muhyi. Al-Muhyi ist derjenige, der zu leben, also die Lebewesen erschafft. Aber Al-Hayy ist der Lebendige, er selbst ist lebendig, Subhanah. Ja, zu was gehört das? Zu welcher Kategorie? Wesenseigenschaften oder Eigenschaften der Tat? Wesenseigenschaften. Warum? Wie unterscheide ich Wesenseigenschaften von den Eigenschaften der Taten? Was ist da der Unterschied? Ja? Gut, aber das ist schon richtig, ja. Aber das hat mir noch keinen Unterschied jetzt gegeben. Der Unterschied ist, dass Wesenseigenschaften Eigenschaften sind, die Allah immer innehat. Gibt es einen Zeitpunkt, an dem Allah nicht lebend ist, lebendig ist? Gibt es nicht. Gibt es eine Zeit, in der Allah Azza wa Jal nicht wissend ist? Nicht. Das heißt, es sind Eigenschaften, die Allah immer hat. Die Eigenschaften der Taten sind Eigenschaften, die Allah gemäß seines Willens besitzt. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig, wann er will, mit den Menschen, und ist nicht barmherzig, wann er möchte. Also die Barmherzigkeit, dass er sie gibt, ist eine Eigenschaft der Tat. Und die Tatsache, dass Allah die Fähigkeit besitzt, barmherzig zu sein, ist eine Eigenschaft des Wesens. Genauso wie Al-Kalam. Allah Azza wa Jal besitzt die Eigenschaft, dass er spricht, Subhanah. Das ist eine Wesenseigenschaft. Aber wann er spricht, ist wiederum eine Eigenschaft der Tat. Er spricht mit wem er will und er spricht nicht mit wem er will, Subhanahu wa Ta'ala. Das heißt, das sind auch wieder zwei verschiedene Sorten oder Aufteilungen der Eigenschaften Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Hier in den Klammern auf Seite 109 steht jetzt nach Al-Bukhari und dann, wie geht es jetzt weiter? Wer liest mal vor? Das ist ja das Problem, wenn man nur aus Büchern lernt. Ja? So, jetzt habe ich das Buch. Jetzt schlage ich hier auf, nach Al-Bukhari, wo was? Und wie geht es jetzt weiter? Deswegen sagen wir, braucht man einen Lehrer, der einem sagt, was das hier überhaupt ist. Es reicht nicht, aus Büchern zu lernen. Das haben wir ja letztens ja besprochen. Wer war das, der eingeteilt hat, wie man lernt? Die Methoden, wie man lernt. Wer war das? Al-Shatibi war das. Auch wichtig zu wissen, wer was gesagt hat. Ja? Al-Shafi'i hat was gesagt? Das war Imam Malik. Aber was hat Al-Shafi'i gesagt? Er hat gesagt, die sechs Eigenschaften, wenn man Wissen sich aneignen möchte oder nicht. Was waren das, die sechs Eigenschaften? Zaka'un, ja, Intelligenz, Motivation, was war noch? Lehrer, lange Zeit, was vertrauenswürdig? Freundeskreis, das habe ich dazu gemacht, das war jetzt nicht von ihm, ja? Vermögen und genau, also Willen, also die oder die Absicht beziehungsweise der Wille, Geduld haben wir schon erwähnt, genau. Also auf jeden Fall, das war Imam Shafi. Aber Shatibi hat gesagt, es gibt zwei Methoden zu lernen. Die erste Methode war was? Zu lernen anhand eines Lehrers. Und er sagte, das ist die bessere Methode. Die zweite Methode, hat er gesagt, ist das Lernen anhand von Büchern. Und was war die Voraussetzung beim Lernen von Büchern? Dass man die Schlüssel für das Verständnis eines Buches von einem Lehrer bekommen hat. Was heißt die Schlüssel? Das heißt zum Beispiel jetzt hier, nach al-Bukhari, Mu'allaq und al-Nasai, bei beiden ein Bericht von Aisha radiallahu anha zufolge, Ibn Majah nach der Überlieferung von Abu Umama. Was heißt denn jetzt bitte schön Mu'allaq? Ja, da brauchst du Hadith-Wissenschaft. Da musst du mal ein Buch in Hadith-Wissenschaft durchgemacht haben bei einem Lehrer. Dann weißt du, was Al-Mu'allaq ist. Al-Mu'allaq ist ein Isnad, ein Hadith, der eine Überlieferungskette hat, an dem Ende, also wenn wir Anfang beim Prophet sallallahu alaihi wasallam oder beim Sahabi nehmen, wenn wir das als Anfang definieren, und am Ende definieren wir also derjenige, der das dann in seinem Buch überliefert hat, wie zum Beispiel Al-Bukhari oder Muslim oder Ibn Majah oder andere gelehrt. So, an dessen Ende eine Lücke ist. Okay? Das heißt zum Beispiel, wenn ein Gelehrter wie Al-Bukhari und Muslim und so weiter seinen Lehrer überspringt und sofort sagt, derjenige, und er hat ihn nicht gesehen, ja, er nennt einen Überlieferer und er hat ihn selbst nicht gesehen, dann haben wir was? Dann haben wir eine Lücke. Ja? Ja, Sekunde mal. Du sagst hier, der Scheich sowieso hat das gesagt, aber du hast ihn ja nicht getroffen. Da ist eine Lücke. Ist das klar? Diese Lücke kann eine Generation sein, kann aber komplett die ganze Kette sein. Das heißt, es kann sein, dass du siehst, Al-Bukhari zum Beispiel sagt, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und wo ist bitte die Überlieferungskette? Das nennt man was? Mu'allaq. Mu'allaq. Ja? Aufgehängt. Ja, also, oder angehängt, wie man auch möchte. Dieser Hadith Al-Mu'allaq ist ein Hadith da'if. Ein Hadith Mu'allaq ist ein Hadith da'if. So, jetzt steht aber hier nach Al-Bukhari Mu'allaq. Al-Mu'allaq, haben wir gesagt, ist da'if. Haben wir jetzt ein Problem oder haben wir kein Problem? Was für ein Problem? Und nein, in Sahih Al-Bukhari wird die Kette nicht erwähnt. Gut, das kann sein, barakallahu fik, das ist eine Möglichkeit. Aber eine andere Möglichkeit ist, dass er gar nicht erwähnt, ja? Wo ist denn das Problem jetzt, wenn wir sagen, Al-Mu'allaq ist da'if und wenn wir hier lesen, nach Al-Bukhari, Mu'allaq. Also, Jazakallahu khair. Wir haben doch alle gelernt, Sahih Al-Bukhari ist was? Sahih. So. Und wenn gesagt wird, Rawahu Al-Bukhari, Punkt, dann heißt das, Rawahu Al-Bukhari, Al-Bukhari hat es überliefert, wo? In seinem Sahih-Werk. Wenn dem nicht so ist, dann müsste der Autor schreiben, zum Beispiel Rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Also wenn nicht das Buch explizit genannt wird, dann heißt das, es wurde im Sahih-Werk überliefert. Okay? So. Und hier steht kein Werk. Also steht hier was? Es ist bei al-Bukhari, also in Sahih al-Bukhari. Gut. Bei Sahih al-Bukhari und auch Sahih Muslim gibt es zwei Sorten von Mu'allaq. Das ist jetzt ein bisschen Hadith-Wissenschaft, aber wir haben ja diesen Begriff, müssen wir halt erläutern. Und zwar gibt es zwei Versionen. Einmal die Version, dass der Imam, ob es al-Bukhari oder Muslim ist, ausdrücklich erwähnt oder nicht ausdrücklich erwähnt. Was heißt denn das? Es gibt zwei Sorten. Entweder sagt er Qala oder er sagt Qila. Was ist denn der Unterschied? Rawa oder Ruya. Was ist der Unterschied? Barakallahu fik. Qala heißt, er hat gesagt. Qila, es wurde gesagt. Was ist der Unterschied? Das erste ist ausdrücklich. Und das andere ist nicht ausdrücklich, deswegen wird das andere im Arabischen Sirat Tamrir genannt. Es ist etwas krank. Diese Ausdrucksform ist ein bisschen krank, die ist nicht so glasklar. Wenn Al-Bukhari und Muslim ein Hadith Mu'allaq erwähnt, mit einer ausdrücklichen Form, dann ist er sahih. Und wer sagt das, bitteschön? Kann ja jeder sagen, oder? Es gibt einen Gelehrten, zum Beispiel Ibn Hajar al-Asqalani. Wer ist das? Was hat denn der geschrieben für ein Buch? Fathul Bari, was ist das? Erläuterung also von Sahih al-Bukhari, genau. So, dieser Gelehrte hat diesen Hadith, diese Ahadith sich angeschaut und hat die Überlieferungsketten untersucht. Er hat sie gesucht. Da, wo die Lücken sind, hat er sie gesucht und er hat ein Werk geschrieben, Tagliq al-Ta'liq. Es reimt sich. Also die Gelehrten früher wollten immer, dass es sich reimt, die Überschrift. Das heißt, das Abschließen der Tür von was? Von Ta'liq. Also bitteschön, das Thema haben wir abgeschlossen. Bitteschön, hier sind die Überlieferungsketten. Und dann hat man erkannt, aha, der Imam al-Bukhari, das ist ja ein schlauer Kerl. Wenn der Qala sagt, das bedeutet Sahih. Okay? Und wenn er aber Qila oder Ruya oder sowas sagt, dann könnten einige Fehler da sein. Aber Imam ibn Hajar al-Asqalani hat das ja alles dann erklärt und verdeutlicht, sodass die Ahadith von Sahih al-Bukhari tatsächlich auch Sahih sind. Warum habe ich das jetzt erwähnt? Es gibt zum Beispiel den Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird eine Zeit kommen, in der Al-Zina, Al-Khamr und Al-Harir und Al-Ma'azif erlaubt werden, legalisiert werden. Das heißt, Al-Zina ist Unzucht, unislamischer Geschlechtsverkehr. Dann Al-Khamr, also Alkohol, Seide und Musikinstrument. Dieser Hadith ist ein Hadith Mu'allaq. Und deswegen sagen einige, Musikinstrumente sind erlaubt. Warum? Weil der Hadith da'if ist. Warum ist der da'if? Weil das ein Hadith Mu'allaq ist und Hadith Mu'allaq ist da'if. Ja, aber der ist Mu'allaq, aber in einer ausdrücklichen Art und Weise. Das bedeutet, er ist was? Sahih. Deswegen sagt er Ibn Hajar al-Asqalani, weil die Ansicht, dass in Musikinstrumente erlaubt sind, ist die Ansicht von Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Und Ibn Hajar sagte, möge Allah mit Ibn Hazm gnädig sein. Er war kein Experte in der Hadith-Wissenschaft und dachte, Musikinstrumente sind erlaubt. Aber Ibn Hajar al-Asqalani ist ein großer Gelehrter in der Hadith-Wissenschaft, ist ein Experte. Und der hat verdeutlicht, gut, dieser Hadith ist zwar Mu'allaq, aber erstens, ich habe ja die Überlieferungsketten euch gezeigt. Zweitens, dieser Ta'liq ist Biljazmi, also auf einer ausdrücklichen Art und Weise. Ist das klar? Und damit verstehen wir, barakallahu fikum, warum die richtige Ansicht ist, dass Musikinstrumente eben nicht erlaubt sind. Auf jeden Fall, das zu diesem Wort Mu'allaq, jetzt wisst ihr, was das bedeutet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen in der Religion geben. Das waren also jetzt die Themen, die besprochen werden müssen. Ist ja egal, besprochen werden müssen. Über die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Haben wir damit alles, was gesagt werden kann, gesagt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also nicht, dass jemand denkt, so, ich bin Experte für Namen und Eigenschaften Allahs jetzt. Ja? Jetzt kann ich alle Argumente widerlegen, die es überhaupt gibt. Nein, nein. Es gibt natürlich viel mehr Bücher. Und der Sheikh Fathi Eid, Jazawallahu khairan, Hafizahullah, Shafahullah, hat noch ein Buch, Mashallah, ein Wälzer, ich glaube über 600 Seiten, geschrieben, das auf Deutsch ja vorhanden ist. Über die Methodik, wie wir die Namen und Eigenschaften Allahs verstehen sollten. Das wäre nun der nächste Schritt. Ja, also wenn du das jetzt verstanden hast, aha, es gibt vier Fehler, die ich nicht machen darf, Tahrif, Takif, Tamthil und so weiter, Tashbih und ich darf, es gibt drei Regeln, die ich beachten muss. Ich muss nur aus Koran und Sunna nehmen. Ich darf nicht vergleichen, denn Allah sagt, nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, Allwissende. Und ich darf nicht nach der Art und Weise fragen und so weiter. Und es gibt Ta'wil, drei Arten. Zwei davon sind richtig, eine davon ist falsch. Ta'wil als Traumdeutung, Ta'wil als Tafsir, Ta'wil als Interpretation ist nicht erlaubt und so weiter. Ta'wil bedeutet das Überlassen der Bedeutung Allah Azza wa Jal. Ja, das muss man alles wissen nun. Wenn man das weiß, dann kommt man zum nächsten Schritt. Und zwar lernt man mehr über die Namen und Eigenschaften Allahs Tabaraka wa Ta'ala, wenn Allah Azza wa Jal uns Zeit und Leben gibt, dann könnten wir inshallah irgendwann mal auch das andere Buch durchnehmen, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Genauso bei Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, da gibt es nun Bücher auch, die weiterführend sind, wie zum Beispiel al-Usul al-Thalatha, die drei Fundamente im Islam, wie zum Beispiel Kashf al-Shubuhat, die Offenlegung der Scheinargumente der Mushrikin, wie Kitab al-Tawhid, das Buch des Tawhid und so weiter und so fort. Das sind weiterführende Bücher, die man lernen sollte, wenn man tatsächlich Wissenserwerb, Talabul Ilm, also erreichen will. Und wichtig ist, liebe Geschwister, beim Wissenserwerb, dass man auch also breitflächig lernt. Es gibt einige, die konzentrieren sich nur auf ein Thema, nur Tawhid al-Uluhiyya, sonst nichts, sonst lernen sie nichts. Die anderen wollen nur über Tawhid al-Asma al-Sifat lernen, sonst nichts. Die anderen lernen nur Fiqh, sonst nichts. Und das geht nicht. Ein Talibul Ilm, der die Religion richtig verstehen möchte, muss eine Methodik haben, wie er lernt, und zwar von jedem etwas, und zwar eine Stufe. Die erste Stufe in Aqidah, die erste Stufe in Fiqh, die erste Stufe in Hadithwissenschaft, die erste Stufe in Tafsir und so weiter. Habe ich die erste Stufe hinter mir, in allen Fächern, kommt die nächste Stufe. Die zweite Stufe Hadith-Wissenschaft, die zweite Stufe Fiqh, die zweite Stufe Aqidah, dann kommt die nächste. Aber ich kann nicht nur in einem Thema bleiben. Da bleibe ich ja 5 Jahre, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte alles wissen, was über Tawhid gesagt wird. Dann viel Spaß. Dann bleibst du 5 Jahre, bis du alles detailliert erkannt hast im Tawhid. Und dann weißt du nicht, wie du dein Gebet verbesserst. Du weißt nicht, was du machst, wenn du nicht fasten kannst. Du weißt nicht, wenn du heiraten willst, was erlaubt, was verboten ist. Wenn du einkaufen willst, dann weißt du nicht, was für ein Kaufvertrag richtig ist und was falsch ist. Aber du bist Experte im Tawhid. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auferlegt, dass wir einige Sachen lernen müssen. Es gibt Sachen, die musst du lernen. Wenn du kaufen möchtest, musst du vorher gelernt haben, was erlaubt und was verboten ist. Ja, zum Beispiel jetzt diese ganzen 0% Ratenzahlungen. Sind die erlaubt, sind die nicht erlaubt? Das ist eine Thematik, worüber sich die Gelehrten hier nicht einig sind. Aber auf jeden Fall, wenn ich das machen möchte, muss ich erstmal lernen. Ja, wie ist denn das? Hast du mal einen Sheikh gefragt? Ja, Sheikh, darf ich das überhaupt machen oder darf ich es nicht machen? Und so weiter und so fort. Wenn du heiraten willst, dann musst du lernen. Es ist nicht freiwillig. Dann wird es Fard ein für dich zu lernen. Was muss ich beachten, was muss ich nicht beachten? Darf ich irgendeine Frau heiraten, einfach so? Ja, wie man das ja öfters jetzt auch sieht. Bist du zufrieden mit ihm, bist du zufrieden mit ihr? Salam alaikum, seid verheiratet. Ja? Und das kann ja nicht wahr sein. Und so weiter und so fort. Das Fatale daran ist, man beschäftigt sich nur mit einem Thema und unterlässt alle anderen Themen. Und hier sagt Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah bezüglich der Aqida, es gibt al-Iman al-Mujmal, der allgemeine Glaube, wal-Iman al-Mufassal, der detaillierte Glaube. Und was Pflicht ist für alle Muslime, ist der allgemeine Glaube. Was ist der allgemeine Glaube? Er sagt rahimahullah, der allgemeine Glaube sind die 6 Säulen des Iman. Dass wir glauben an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an Yawm al-Qiyamah, an die Vorbestimmung. Dass wir glauben an Al-Jannah und An-Nar. Dass wir glauben, dass nur Allah verehrt werden darf, dass nur ihm gedient werden darf. Das ist der allgemeine Glaube, das muss jeder kennen und das muss jeder wissen. Aber die detaillierten Sachen, der Unterschied zwischen Sifatul Dhat und Sifatul Fi'l, Das sind detaillierte Sachen. Das muss nicht jeder lernen. Jemand, der Talibul Ilm sein will, also Wissenserwerb, also ein Student der Islamwissenschaften, der muss es schon lernen. Ja? Aber muss das die Allgemeinheit kennen? Muss jeder, der heute den Islam angenommen hat, wissen, was der Unterschied zwischen Sifatul Fi'l, Sifatul Dhat und was Tafwid ist? Muss er nicht wissen. Er muss eins wissen. Glaube an Allah. Niemand ist so wie Allah. Und du darfst nur Allah dienen. Assalamu alaikum. Das war's. Das hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal beigebracht. Du findest Leute der Bücher. So soll das erste sein, wozu du sie aufrufst, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad alaihi salatu wasalam der Diener Allahs, der Diener und Gesandte Allahs ist. Das war's. Wenn sie dir dann folgen und so weiter. Das bedeutet, einige von uns leider denken, nein, wir müssen detailliert alles wissen. Und dann kommt er. Was denkst du über diese Person? Was denkst du über die andere Person? Und so weiter und so fort. Das ist nicht die Methodik der Sahaba. Und das ist nicht die Methodik des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du zwingst ihn dadurch zu wissen, was nicht verpflichtend ist für ihn. Muss ich als Otto Normalverbraucher, als Muslim, der den Islam angenommen hat und der den Islam nun lebt, muss ich wissen, was das islamische Urteil ist über Person XY und Person Z? Muss ich das wissen? Ich muss es nicht wissen. Wenn du Wissender bist, dann schon. Dann ist es wieder was anderes. Du hast genug Wissen. Aber die Menschen wollen Da'wah machen, zum Beispiel. Und dann kommen sie zu einigen Personen, der ist heute Muslim geworden oder schon seit 10 Jahren Muslim, aber er ist einfach, er weiß, er betet, er weiß, wo die Qibla ist. Salamu alaikum, das reicht auch. Und er fastet seinen Ramadan, war schon 2-mal in Hajj, von mir aus. Du hast kein Tawhid. Ja, salam. Und wen habe ich dann die ganze Zeit angebetet, die letzten 10 Jahre, wenn ich kein Tawhid habe? Du weißt nicht, was Tawhid ist. Und du hast kein Kufr mit Tawhid gemacht. Ja, warum denn? Ja, weil du deine Stellungnahme nicht über XY ausdrücklich geklärt hast. Bei denen gilt erst jemand, der ein Muwahhid, wenn er sagt, also A ist Kafir und B ist Kafir und C ist Kafir und D ist Kafir. Wenn er das Alphabet durch hat, dann hat er Kufr mit Tahut verinnerlicht und dann ist es ein Muwahhid. Das widerspricht dem, was Rasul sallallahu alaihi wasallam den Sahaba beigebracht hat. Und das widerspricht dem, was die Imme wie Ibn Taymiyyah und Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah und andere viele gesagt haben. Weil das Problem ist ja, diese Menschen suchen sich nur ein paar Sätze aus, denen die gefallen. Und die anderen Bücher werden nicht gelesen, es wird nicht gelernt. Al-Imanul Mufassal ist Fard Kifaya. Al-Imanul Mufassal, also der detaillierte Glaube, das tut wirklich weißt, was ist der Unterschied zwischen Kufr Ein und Kufr Am und was ist Kufr Asghar und Kufr Akbar und Nifaq Asghar und was sind die 5 Arten des Kufr, 5 Arten des Schirk, was sind die größten 5 Tawarit und so weiter und so. Diese detaillierten Sachen ist das Pflicht für jeden einzelnen Muslim. Auf keinen Fall. Wo ist denn bitte schon der Beleg, dass jeder einzelne Muslim diese detaillierten Angelegenheiten wissen muss? Er muss eins machen. Er muss sagen, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und er darf keinen anderen anbeten außer Allah. Und er muss alle Gebote Allahs einhalten. Das ist ein Muwahhid. Aber heutzutage wird immer erst einmal Fieber gemessen und gesagt, der XY, ist er bei dir Kafir oder nicht? Ich weiß nicht. Kafir, tschüss. Kein Tawhid. Der darf nicht mal einen Atemzug nehmen. Der muss sofort sagen, tschüss, a'udhu billah. Ja? Und das ist die Problematik heutzutage. Deswegen sagen wir, Ar-Rasul alayhi salatu wasalam hat die Aqidah und den Tawhid nicht so beigebracht, wie es heute Leute machen. Heute wird gesagt, hör mal zu, wenn du den einen, wenn du nicht sagst, er ist ein Kafir, bist du selbst ein Kafir. Das ist das Erste, was beigebracht wird. Der Mensch nimmt den Islam an oder interessiert sich für den Islam. Hör mal zu, das Allerwichtigste ist der Tawhid. Das ist richtig. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. Das ist richtig. Bis hier ist ja alles okay. So, und du bist jetzt nur dann ein wahrer Muwahhid, jemand, der die Einzigkeit Allahs bestätigt, wenn du dich lossagst von den Mushrikin. Das ist richtig. So, und erst dann hast du dich losgesagt von den Muschrikin, wenn du XY als Käfer siehst. Das ist nicht immer falsch. Jetzt kommt es drauf an. Wen meinst du denn mit XY? Meinst du Pharaon? Ja, den muss man als Käfer ansehen. Meinst du die anderen Religionen, Buddhismus, Hinduismus und so weiter und so fort, oder Christentum und Judentum und Atheismus? Das ist richtig. Aber meinst du jetzt, du neuer Muslim, du schon 20 Jahre langer Muslim, der aber den Islam nicht studiert hat, weil der ist Schichtarbeiter, der hat keine Zeit und mashallah, der hat seine Kinder, seine Ehefrau. Nicht jeder muss wissender werden in der Religion. Du hast ein Mindestmaß an Wissen, das musst du lernen. Wie du betest, wie du fastest und so weiter und so fort. Aber du musst doch nicht ein Obergelehrter werden. So, willst du jetzt, das ist die nächste Frage. Die erste Frage war, meinst du jetzt Pharaon und Haman und Abu Lahab und Abu Jahl? Da hast du recht. Jeder muss sagen, Abu Lahab ist ein Käfer, Abu Jahl ist ein Käfer, Pharaon ist ein Käfer, das muss jeder bestätigen. Aber meinst du jetzt, er soll, dieser neue oder seit 20 Jahren schon Muslim, der nicht so viel Wissen hat in der Religion, er soll denjenigen, der sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, als Käfer bezeichnen, obwohl er kein Wissen hat? Obwohl der Typ, der jetzt den anderen als Käfer bezeichnen soll, kein Wissen hat? Wo habt ihr denn das her? Welche Religion ist denn das? Also der Islam ist das nicht. Welche Religion ist denn das, dass wir sagen, oh ihr Menschen, ihr seid erst dann Gläubige, ihr habt erst dann den Tauhid verstanden, wenn ihr die Personen A und B zu Kuffar erklärt. Und ich meine mit Personen A und B nicht den Atheisten XY und den Buddhisten Z, sondern ich meine damit Muslime, die sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, die beten, fasten, gehen pilgern und so weiter, geben Zakah und so weiter und so fort, lesen Koran. Aber sie machen einiges, bei denen sich die Gelehrten nicht einig sind, ob es zum Kufr führt oder nicht. Das ist der springende Punkt. Da kannst du doch nicht verlangen von jemandem, der nicht weiß, was ein Hadith Mu'allaq ist, dass er dann Takfir macht. Du kannst doch nicht von jemandem verlangen, der nicht weiß, wann wir von Konsens sprechen, der nicht weiß, was ist der Unterschied zwischen Tahqiq al-Manat, Takhrij al-Manat und Tanqih al-Manat. Das bedeutet, ohne es jetzt weit zu erläutern, beim Analogieschluss hast du einen Grund, eine Illa, einen Manat. Und da gibt es drei Formen. Wer das nicht weiß, wie sollen der Takfir machen? Bei Angelegenheit, noch einmal, bei Angelegenheiten, bei denen sich die Gelehrten nicht einig sind. Wenn jemand sagt, es gibt zwei Götter, da braucht kein Tahqiq Manat, Tanqih Manat, das ist klar. Wenn jemand sagt, es gibt noch einen Propheten nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da gibt es kein, gibt es da Meinungsunterschiede unter den Gelehrten? Gibt es Meinungsunterschiede unter den Gelehrten, der sagt, wer sagt, Allahs Gesetze oder Gebote sind schlecht? Gibt es da Meinungsunterschiede? Nein. Aber jemand, der sagt, ich liebe Allah und ich versuche wirklich alles zu tun, was Allah von mir verlangt. Und wirklich, ich gucke, dass ich ein guter Muslim bin. Aber nur weil er nicht dieses Wissen erreicht hat, siehst du ihn nicht als Muslim an. Oder du sagst, er hat kein Tauhid. Was ist denn das für ein Quatsch? Da gibt es Leute, die sagen, pass auf, bete nicht hinter dem oder dem, der hat den Tauhid nicht verinnerlicht. Was ist denn das? Was soll denn das? Nur weil man nicht tagtäglich 24 Stunden über ein Thema redet. Wir haben viele Themen im Islam. Wir haben Aqida-Themen, wir haben Fiqh-Themen, wir haben Akhlaq, wir haben Adab, wir haben Sira, wir haben die verschiedenen Wissenschaften, Usul Tafsir, Qawa'id al-Fiqhiyya, wir haben Maqasid al-Shari'a, Usul al-Fiqh, wir haben viele Themen. Da geht es nicht, dass du nur ein einziges Thema behandelst und nichts anderes. Und deswegen, barakallahu fikum, achtet darauf. Achtet darauf, von wem ihr euer Wissen nimmt. Wenn du einen Arzt suchst, wenn du krank bist, gehst du zum ersten Menschen, der dir begegnet, mit weißem Kittel? Und wenn es jemand ist, der die Räume nur putzt und nicht ein Arzt ist, der hat ja auch manchmal weiße Kittel an, oder nicht? Und du lernst doch bestimmt zuerst einmal, jeder von uns lernt das, was ein Unterschied zwischen Lungenarzt und Orthopäde ist. Das ist Minimum. Der weiß, habe ich ein Problem mit, huste ich zu oft, gehe ich dann zum Orthopäden? Ja, normalerweise nicht. Man geht von mir aus zum Allgemeinarzt und der, oder man geht direkt zum Lungenarzt. Habe ich ein Problem an meinem Herz, gehe ich zum Kardiologen. Habe ich ein Problem mit meiner Haut, gehe ich zum Hautarzt, Dermatologen und so weiter und so fort. Das ist Minimumwissen. Ich muss schon wissen, wohin soll ich gehen. Und genauso ist es mit der Religion. Ich kann doch nicht, wenn ich meine Religion lernen möchte, ich habe einen auf der Straße gesehen, der redet über den Islam. Da kannst du mir bitte mal erklären, was der Islam ist? Macht man das so? Gehst du bei Kopfschmerzen auch auf die Straße? Entschuldigen Sie, was für ein Medikament soll ich nehmen? Machst du das? Oder wenn du ein Auto kaufen willst, gehst du dann auch auf den Marktplatz und fragst dann, was für ein Auto soll ich kaufen? Aber warum sind wir so leichtsinnig mit unserer Religion? Egal wer da ist, wir lernen von ihm, hey, wallahi, ich habe gelesen im Facebook, da ist jemand, wer ist denn dahinter? Weißt du das? Weißt du, wo er gelernt hat, wo er geprüft wurde, sein Wissen? Weißt du nicht. Deswegen, jazakumullahu khairan, ich wiederhole das so oft, weil das leider ein Problem geworden ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt logisch nicht, weil, also ich denke, jeder, der gesunden Menschenverstand hat, der respektiert etwas, das heißt Wissenschaft. Ich gehe doch nicht, wie gesagt, zum Metzger, wenn ich ein Problem mit meinem Knie habe. Ja? Der kann mir vielleicht auch ein bisschen helfen, ja? Das wird aber dann noch schlimmer. Ja? Ich verstehe wirklich nicht, wie Menschen dann einfach so drauf losgehen und sagen, ich würde gerne meine Religion lernen. Kannst du mir das sagen? Ja, wer ist denn das erst einmal, der dir die Religion beibringt? Gut, barakallahu fikum. Damit haben wir diese erste Säule inshallah behandelt und kommen das nächste Mal zur nächsten Säule, und zwar der Glaube an die Engel. Machen wir jetzt mal eine Pause, bi'idnillah, und nach einer Viertelstunde geht es dann weiter mit dem Dars in Fiqh. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.